Vor kurzem habe ich verschiedene Abläufe geplant und in die Tat umgesetzt, um den perfekten Bankraub zu begehen. Warum? Weil ich es kann.
Weiß jemand, aus welchem Film dieser kleine Monolog ist? Ja? Reinwerfen? Hallo? Keiner? Inside Man, sehr gut. Danke dir. Dalton Russell sagt am Anfang, dass er einen Bankraub begangen hat. Und die Warum-Frage ist relativ leicht zu klären, weil er es kann. Ich finde es eigentlich die ziemlich beste Frage, wenn mich jemand fragt, warum, weil ich es kann. Also so, warum wird Deutschland nächstes Jahr Weltmeister? Weil wir es können. Warum benutzt Daniel als Laptop-Unterlage immer einen Pizzakarton? Weil das kann. Warum treffen wir uns heute in diesem Keller? Weil wir es können. Warum trifft sich überhaupt die Subzone? Weil sie es kann. Warum gibt es sowas wie Kirchen oder die Kirche? Weil sie es kann. Ich glaube, dass hinter allem, was Menschen tun, immer irgendein Grund steckt. Ein Ziel, ein Bedürfnis, ein Traum, ein Plan. Und manchmal realisieren wir gar nicht so richtig, was uns jetzt antreibt, wenn wir gerade das tun, was wir tun. Aber es ist immer irgendwas dahinter, was uns antreibt. Das dazu führt, dass wir das tun, was wir tun. Dass wir der sind, der wir sind. Und die Antwort auf die Warum-Frage, weil ich es kann, macht die Dinge ziemlich leicht. Warum? Weil ich es kann. Es ist eine geniale Art und Weise, der Warum-Frage einfach mal aus dem Weg zu gehen. Und ganz ehrlich, man muss ja auch nicht immer sagen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das Leben würde ziemlich kompliziert sein, wenn wir immer die Warum-Frage klären müssten. Aber ich glaube, die Warum-Frage, die kannst du tausendmal platt machen und trotzdem stehst du irgendwann auf, gehst frühstücken und denkst dir dabei, warum? Warum eigentlich? Warum mache ich den Job, den ich mache? Warum studiere ich das, was ich studiere? Warum treffe ich mich immer noch mit den Leuten? Warum gehe ich immer noch in diese Kirche? Warum? Firmen haben entdeckt, dass sie ihre Mitarbeiter besser motivieren können und die Kräfte besser bündeln können, wenn sie ein Mission Statement fassen. Ein Mission Statement klärt, warum gibt es uns eigentlich? Oder mein Verein, der 1. FC Kaiserslautern, hat sich das große Ziel gesteckt, Mission Wiederaufstieg. Und das werden sie natürlich auch schaffen, bin ich mir ziemlich sicher. Tom Cruise hat eine Mission Impossible und macht sie möglich, indem er sich total darauf konzentriert. Wir beschreiben das, was uns antreibt, oft als eine Mission. Was ist deine Mission? Was treibt dich an? Wir haben heute das Thema Einheit. Und ich glaube, dass wir das Thema Einheit mit der Frage zusammendenken müssen oder dass uns das Thema Einheit dabei hilft zu verstehen, warum gibt es eigentlich Kirche? Warum eigentlich? Und ich glaube, dass wir dafür kapieren müssen, was mit Einheit eigentlich gemeint ist. Und ich möchte am Anfang einfach mal behaupten, dass die Kirche keine Mission hat. Seid ihr mit mir einig? Kirche hat keine Mission. Keine Mission, Kirche. Na gut. Was? Nee, ich will nicht provozieren, das ist ganz nett gemeint. Kirche hat keine Mission. Okay, ich erzähle einfach mal weiter und dann reden wir später nochmal drüber, ob da was dran ist. Ich habe euch, um der ganzen Frage auf die Spur zu kommen, ein Gebet von Jesus mitgebracht. Wir haben uns das Gebet vor 2 Wochen schon mal angeschaut. Es steht im Johannesevangelium und es ist ein ganz interessanter Part, weil da dabei rauskommt, was Jesu Wunsch ist, was seine Mission ist, was ihn antreibt. Und das ist kurz bevor er stirbt und deswegen ist es besonders spannend, ihm mal in sein Herz zu schauen, was so seine ja, die letzten Sachen sind, die ihm total wichtig sind davor. Und ich lese euch das mal vor. Wer mitlesen möchte, Johannes 17, ab Vers 20. Jesus sagt zu seinem Vater: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ich in dir, du in mir, wir in uns. Alles ein bisschen kompliziert. Der Kerngedanke ist eigentlich am besten, alle, die jemals an Jesus glauben, sollen eine Einheit sein. Und zwar auch mit dem Vater und dem Sohn und alle zusammen. Das klingt irgendwie ziemlich kryptisch. Aber wenn wir uns in die Zeit damals zurückversetzen, dann klingt das alles andere als kryptisch. Das war ziemlich offensichtlich, was Jesus damit gemeint hat. Und es war ziemlich offensichtlich, ziemlich provokant. Noch um einiges provokanter als das, was ich gerade gesagt habe. Es war eigentlich für einen Juden in der Zeit pure Gotteslästerung, was Jesus da bringt. Dass er sagt, der Vater und ich sind eins, ist pure Gotteslästerung für einen Juden. Im Alten Testament steht ja die Geschichte, was das Volk Israel mit seinem Gott erlebt hat. Mit Jahwe. Und das, was sie erlebt haben, das haben sie in einem Glaubensbekenntnis konzentriert und haben gesagt, das fasst eigentlich unseren Glauben zusammen. Und dieses Glaubensbekenntnis haben sie zweimal am Tag gebetet, damit sie es nicht vergessen. Und es hieß das Shema Yisrael, höre Israel, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein, der Herr ist einer, Gott ist einer. Ihr zentrales Glaubensbekenntnis ist, der Herr, unser Gott, ist einer. Klingt ein bisschen komisch, gebe ich zu. Aber wenn man sich überlegt, was damals im alten Orient los war, alle Völker damals hatten einen ganzen Götterpantheon, also ziemlich viele Götter, weil sie erlebt haben in ihrem Leben, dass es verschiedene Bedingungen gibt, die ihr Leben erst überhaupt möglich machen. Zum Beispiel sowas wie Regen, damit die Ernte vorangeht. Sowas wie Fruchtbarkeit, ein Wunder, da kommt plötzlich was raus. Und wir pflanzen uns vor, Fruchtbarkeit, klasse Sache. Oder die Sonne, Licht, das brauchte man, um zu leben. Und die Menschen haben sich gedacht, alles klar, Sonne, Sonnengott, Regen, Regengott, Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeitsgott. Und es war eigentlich ganz clever, weil sie gemerkt haben, das, was wir zum Leben brauchen, bekommen wir geschenkt. Also muss es Götter dafür geben, die uns das irgendwie möglich machen. Und was denken sich diese Juden? Es gibt nur einen Gott und der macht all das möglich. Das hat kein anderer Mensch damals im alten Orient gedacht, kein anderes Volk. Und das war ihre zentrale Erkenntnis, haben gesagt, Gott ist einer. Und dann kommt Jesus hin und sagt, Vater und ich sind eins. Da denkst du dir als Jude, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, nicht. Und was Jesus damit macht, ist, dass er eigentlich eine Grunderkenntnis gefühlt auf den Kopf stellt. Aber eigentlich, was er damit machen will, ist, dass er diese Grunderkenntnis, dass Gott einer ist, dass es nur einen Herrscher in dieser ganzen Welt gibt, dass er die vertiefen möchte, dass er sie noch deutlicher für die Menschen machen möchte. Er sagt nämlich damit, indem wir beide eins sind, ich, jetzt aus Jesus Sicht gesprochen, ich, Jesus, bin Gottes Gesicht auf der Erde. Ich bin der sichtbare Gott. Johannes sagt in seinem Evangelium ganz am Anfang, Jesus hat den Gott zu uns übersetzt. Er hat seinen Charakter, den wir nicht so richtig greifen können, in diese Welt hineingebracht, um ihn verstehbar zu machen. Jesus übersetzt Gott. Das ist eigentlich das Prinzip, das dahinter steckt bei Einheit, ist, dass Jesus sagt, alles, was er im Johannes-Evangelium sagt, sagt er immer dazu, das ist nicht meine Idee. Schau mich nicht so an, das habe ich von Gott. Also es ist alles von meinem Vater, was ich euch sage. Hier spricht mein Vater und ihr könnt es mitkriegen. Ihr könnt Gott auf die Hände schauen. So ist Gott, so wie Gott jetzt gerade zu euch kommt, wie Jesus zu euch kommt, das ist Gott, das ist seine Message. Deswegen sind wir eins. Und wenn das stimmt, dann könnte man ihn fragen, warum? Also warum machst du das? Warum kommst du jetzt auf die Welt? Und ich meine, wenn irgendwas von unseren Himmelsvorstellungen stimmt, dann warst du wahrscheinlich um einiges gemütlicher. Und die Juden hatten ein großes Problem mit der Message, weil sie es nicht kapiert haben, dass die beiden eins sein sollen. Es ist ja auch gar nicht so easy, das zu verstehen und das zu glauben. Und deswegen wollten sie Jesus ziemlich bald an den Kragen, wollten ihn töten. Und man fragt sich, Gott, warum? Warum lässt du dich darauf ein? Was treibt dich an? Was für eine Mission verfolgst du, Gott? Was treibt Gott an, das zu machen? Ich glaube, was Gott antreibt, ist der Zustand dieser Welt. Wenn Arbeiter auf der einen Seite der Welt kaum von ihrem Lohn leben können, kaum was zu essen kriegen, nur damit sich die anderen für 3 Euro ein T-Shirt kaufen können. Wenn Kinder schon im Kindergarten ihre Leistung bringen müssen und sonst nicht richtig wahrgenommen werden. Wenn tiefe Freundschaften überhaupt nicht möglich sind, weil jeder nur an sich denkt. Wenn die Menschen die Schönheit der Welt nicht mehr wahrnehmen können, weil sie so gestresst sind und so abgehärtet, dass alles an ihnen abperlt. Wenn sich jeder einzelne Mensch Anerkennung immer nur verdienen muss, indem er etwas leistet, indem er was bringt, indem er was nutzt. Dann ist es so, wie es heute ist. Und dieser Zustand der Welt, der treibt Gott an. Und deswegen hat Gott eine Mission. Die wird durch die ganze Bibel deutlich. Gott hat die Mission, diese Welt zu erneuern. Das Böse, das das wundervolle Leben so unmöglich macht, das muss weg. Das ist Gottes Mission. Und das Problem ist, dass wir alle irgendwie Teil dieses Systems sind. Also, ich meine, ganz ehrlich, wir sind alle so drauf, dass wir danach gucken, dass wir uns erstmal selbst über Wasser halten. Dass wir irgendwie selbst überleben und selbst mal jemanden Schulterklopfen uns gibt und wir unsere Anerkennung bekommen. Da stecken wir irgendwie alle mit drin. Und deswegen kann Gott das System nicht einfach platt machen mit einem Hammer oder mit einer Armee einmarschieren, so wie wir das gerne machen. Wenn irgendwo Krise ist, dann komm, lass da, schicken wir einfach alle hin, machen platt, fangen wir es neu an. Aber so macht es Gott nicht. Er kommt stattdessen mitten rein, indem er seinen Sohn sendet. Und Mission ist ja ein lateinischer Begriff, der Sendung übersetzt heißt. Und bei dem Sendungsgedanken ist genau das Gleiche dahinter, dass man sagt, wenn ich jemanden sende, dann ist es mein Repräsentant, der zeigt, was meine Gedanken zu einem Thema sind oder wie ich drauf bin. Und so ist es Gottes Mission, dass er Jesus in diese Welt sendet, der ihn, Gott, repräsentiert. Weil es diesem Gott nicht egal ist, wie der Zustand der Welt ist. Das ist Gottes Mission. Jetzt die Frage, was hat es mit Einheit zu tun? Ich habe eben schon gesagt, dass ich glaube, dass wir Menschen eigentlich, dass uns alle was verbindet, dass man eigentlich schon sagen kann, die erste Einheit ist die Menscheneinheit. Wir alle sind in dieses Leben einfach mal reingeworfen worden. So mit so einem großen Lebe. Tu es. Lebe. Komm schon. Dich hat keiner gefragt. Tu es einfach. Und ja, dann kommst du in dieses Leben rein und musst irgendwie schaffen. Irgendwie überleben. Und ich glaube, dass uns verbindet, dass wir miteinander irgendwie in Konkurrenz stehen. Dass wir haben so Ressourcen wie zum Beispiel Geld, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Und du musst in deinem Leben es irgendwie schaffen, dass du das kriegst. Und normalerweise musst du es so schaffen, indem du die anderen auch ein bisschen kleiner hältst, weil wir, ja, es ist ja schwierig, wenn alle gleich besonders sind, dann ist keiner so richtig besonders. Ist auch irgendwie langweilig. Und in diese Situation sind wir reingeschmissen und müssen einfach mal das Beste draus machen. Und dann musst du irgendwie ja nach Regeln der eigentlich Marktwirtschaft darum kämpfen, dass dir jemand deinen Job, ja, dein Chef in deinem Job mal auf die Schulter klopft oder dass du mit deinem Studium überhaupt an deinen Job rankommst, dass in deinem Freundeskreis sich jemand bei dir meldet oder ja, du irgendwo mitgehen darfst. Du musst es irgendwie leisten. Du musst irgendwie was nutzen. Das ist das Prinzip, in das wir alle irgendwie reingeschmissen sind. Das ist, die menschliche Einheit macht eigentlich zutiefst etwas aus, was uns alle verbindet, nämlich, dass jeder am Schluss doch eigentlich auf sich allein gestellt ist. Die Einheit ist das, was uns verbindet, ist das, dass jeder am Schluss doch irgendwie allein das Beste draus machen muss. Das ist vielleicht ein bisschen negativ gezeichnet, aber ich glaube, das ist das Prinzip, wie es erstmal funktioniert. Und in diese Welt kommt Jesus hinein und begegnet den Menschen auf Augenhöhe und sagt, du musst dir deinen Wert nicht nach Marktwirtschaftsprinzipien verdienen, du musst nicht was nutzen, sondern du hast deinen Wert, einfach weil du bist. Eigentlich völlig verwirrend, was Jesus da sagt, weil es nicht in unser System reinpasst, weil es nicht in unsere Lebensrealität reinpasst. Du musst dir deinen Wert nicht verdienen, weil du ihn hast. Und Gottes Mission ist es, eine neue Welt zu schaffen, in der die Menschen nicht mehr Gott spielen müssen, indem sie nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen müssen, den einen platt machen, den anderen hochheben, indem sie sich nicht mehr übereinander erheben müssen, indem sie eben eine Einheit sein können. Und zwar eine Einheit, die nicht dadurch besteht, dass das Verbindende eigentlich ist, dass jeder alleine dasteht. Und das, was Gott da für eine neue Welt schaffen will, das nennt das Neue Testament Himmel. Das ist nichts, ja, was er irgendwo oben, ganz weit oben, gerade zusammenbastelt, während wir hier am Kämpfen sind und sagt, ihr könnt irgendwann mit mir nach oben kommen und das dort erleben, sondern Gott, seine Mission ist es, diese Welt hier zu erneuern. Und zwar nicht so, wie der Sepp und ich das gemacht haben, indem wir einfach mal hier ein bisschen drüber gestrichen haben. Sieht schön aus, oder? Wir haben da vor ein paar Wochen haben wir hier die Wände gestrichen. Das ist ein Traum, danke. Es wird irgendwann wieder dreckig werden. Das ist leider die traurige Wahrheit, dass es wahrscheinlich irgendwann wieder dreckig wird und dann werden wir einfach wieder drüber streichen. Aber Gott will diese Welt von innen erneuern, dass es wirklich was ganz Neues ist und man nicht immer wieder drüber streichen muss. Ich lese euch das Gebet von Jesus nochmal vor. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Jesus betet ja hier dafür, dass die Christen eine Einheit sind. Dass wir als Subzone eine Einheit sind. Und ich habe schon gesagt, dass Einheit, da muss irgendwo ein verbindendes Element da sein, dass man sagen kann, die sind wirklich eine Einheit. Und was ist denn hier das verbindende Element? Was schafft die Einheit? Und wenn man genau auf den Text schaut, dann ist Einheit hier auch gar nicht das Ziel aller Ziele, das Jesus hier vorträumt. Er sagt, sie sollen eine Einheit sein damit. Und sie sollen eine Einheit sein dann. Einheit ist irgendwie ein Mittel. Wozu denn? Da steht, sie sollen eine Einheit sein, damit die anderen Menschen erkennen, dass du Gott, du Vater, mich gesandt hast. Sendungsprinzip haben wir eben gehabt. Damit die Welt erkennt, dass ich dich repräsentiere. Dass in Jesus Gottes Charakter Hände, Füße und einen Mund und Ohren bekommt. Und jetzt sagt er, die Kirche, die Leute sollen auch eins sein. So wie wir eins sind. Das heißt, das Gleiche passiert nochmal. Wie Jesus Gott repräsentiert, gibt er das jetzt an die Kirche weiter, an seine Nachfolger und sagt, die sollen als Einheit unseren Charakter in die Welt bringen. Die Kirche, meine Nachfolger, alle, die daran glauben, die ist, wenn ich hier nicht mehr auf der Welt da bin, ja, unser Charakter, dein Charakter, Gott, soll an ihnen sichtbar werden. Und wenn man ehrlich ist, dann geben wir Christen leider oft eher ein trauriges Bild ab, wenn wir Gott repräsentieren sollen. Schon allein als Einheit, über was oft die Themen sind, wie wir irgendwie unseren Gottesdienst gestalten, die richtigen Lieder singen, wann man wie predigt, welche Worte man benutzen darf oder nicht, welches Glaubensbekenntnis das Richtige ist. Es gibt so viele kleine Streitigkeiten, die es so schwierig machen, dass wir als Einheit rüberkommen. Und ich glaube, dass es bei Einheit überhaupt nicht darum geht, dass wir uns in allen Punkten einig sind. Also die Welt ist viel zu komplex und die Bibel klärt einfach nicht jedes Lebensdetail, dass sich Christen in allen Punkten einig sein sollten. Das müssen wir nicht. Aber ich glaube, die Einheit von Kirche oder die Einheit von uns hier als Subzone, die fängt damit an, wenn wir kapieren, was Gott unter Einheit versteht. Also, dass Einheit nicht das Ziel aller Ziele ist, sondern dass wir durch die Art, wie wir miteinander umgehen, Gott repräsentieren dürfen. Und ich glaube, ein entscheidender Fehler, den wir dabei oft machen, ist, dass wir Einheit mit Gleichheit verwechseln. Gleichheit ist eine richtig schöne Sache. Also wenn jemand, der mir sehr ähnlich ist, ist mir sehr sympathisch. So funktioniert das System. So ticken wir. Also in Baden-Württemberg haben sie eine Umfrage gemacht. 2000 Grundschüler wurden befragt. Anonym natürlich. Neben wem würdest du am liebsten sitzen? Und da sind zwei Prinzipien dabei rausgekommen. Das erste ist, mein Sitznachbar muss attraktiv sein. Also am besten gut aussehen und einigermaßen clever sein. Und zweitens, er muss möglichst die gleichen Interessen haben wie ich. Möglichst genauso ticken wie ich. Dann würde ich sehr gerne neben ihm sitzen. Und das Einfache daran ist nämlich, wenn jemand genauso oder sehr ähnlich ist wie ich, dann bestätigt es mich. Das ist doch wunderbar. Wenn wir die gleichen Interessen haben, wenn der gleich denkt, die gleichen Denkstrukturen ähnlich fühlt, das bestätigt mich. Das ist auch richtig schön. Es gibt andere Menschen, die sind genauso wie ich. Ich bin cool. Du auch. Super. Und das ist eine schöne Sache, gleich zu sein. Aber Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Wenn mir jemand sympathisch ist, dann haben das Soziologen rausgefunden, dass das ein Prozess, der läuft so schnell ab, innerhalb von Sekunden oder viel weniger weißt du, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht. Du siehst den? Zack, erster Eindruck, du weißt sofort, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht. Und das, was sie herausgefunden haben, ist, dass in deinem Kopf innerhalb von Sekunden laufen Kosten-Nutzen-Rechnungen ab. Was bringt er mir? Also wenn die Beziehung mir was bringt, wenn es mir was nutzt, wenn ich dadurch bestätigt werde, Spaß habe, wir tiefe Gespräche haben können, was erleben, dann sympathisch. Schon sympathisch. Das kriegt man gar nicht mit, aber das ist das, was im Kopf funktioniert. So, zack, weißt du schon, ob jemand dir irgendwie ähnlich ist, ob es dir was bringt, So funktionieren wir einfach auf den ersten Blick, da kannst du gar nichts machen. So ist es einfach. Und ich habe das Gefühl, dass wir oft Einheit mit Gleichheit verwechseln. Dass also Einheit bedeuten würde, wir müssten alle gleich ticken. Es wäre auch ganz wunderbar. Also wenn wir hier alle gleich ticken würden, wir hätten so einen Spaß. Leute, es wäre unglaublich. Aber es wäre auch unglaublich langweilig mit der Zeit. Und ich glaube, dass Gott da ganz anders tickt. Wenn wir uns seine Mission anschauen, dass er die Welt erneuern will und dazu in die Welt reinkommt, dann ist es von diesem Sympathiegedanken her eigentlich relativ dämlich, was Gott macht. Weil wir sind sehr anders wie er. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es ihm so viel nutzt, wenn er mit uns seine Einheit startet, wenn uns er mit reinnimmt. Das macht sein Team eigentlich nicht viel stärker und es macht das Leben viel komplizierter. Das heißt, der hat irgendwie ein anderes System als unser Sympathie-Denken. Und ich glaube, dass es der englische Begriff Sympathy besser trifft oder dass wir damit dem, wie Gott tickt, auf die Spur kommen. Sympathy heißt auf Deutsch nicht übersetzt Sympathie, sondern Mitgefühl. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Gott den Zustand der Welt antreibt, weil er Mitgefühl hat, weil er mit den Menschen mitfühlen kann, mit ihrem Leben sieht, wie sehr sie es versuchen, doch einfach ein gutes Leben zu führen und wie sehr sie darunter leiden, dass vieles so schwierig ist. Und ich glaube, dass wir als Kirche oder dass jeder einzelne Mensch nicht jeden sympathisch finden muss. Das meint Gott nicht damit, dass wir als Einheit jeden sympathisch und toll finden sollten. Das muss nicht sein. Manche Leute, die findet man einfach nicht sympathisch. Die sind einfach komisch. Und es ist okay. Wenn du jemanden als Christ auf den ersten Blick nicht denkst, der ist mir sympathisch, dann würde ich sagen, das ist okay. Die Frage ist einfach nur, könnte man trotzdem sowas wie Sympathy, also Mitgefühl für den anderen entwickeln? Könnte man irgendwie verstehen, warum der so ist? Oder könnte man irgendwie mit dem mitfühlen und ihm irgendwie helfen? Das muss auch nicht bei jedem sein, aber frag dich doch mal bei den Leuten, wie wir hier in der Sapson sind, wir brauchen da jetzt gar nicht laut drüber reden, aber vielleicht gibt es Menschen hier, die findest du gar nicht so sympathisch. Und es wäre relativ normal, es zeigt nur, dass ihr unterschiedlich seid, vollkommen okay. Aber gibt es vielleicht jemanden, für den du etwas mehr Mitgefühl für seine Situation aufbringen könntest, wo du fragen könntest, was ist eigentlich bei dem los? Warum ist es so? Was die Kirche zu einer Einheit macht, ist, dass in ihrer Mitte ein Gott ist, der Mitgefühl mit jedem Einzelnen von diesen Leuten da drin hat. Egal wie nah die sich stehen, ob sie sich sympathisch finden oder nicht, es ist ein Gott in der Mitte, der Mitgefühl mit jedem Einzelnen hat. Was die Sapson verbindet, ist, dass Gott in ihrer Mitte steht und Mitgefühl mit jedem Einzelnen hat. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang. Ich habe gesagt, Kirche hat keine Mission. Und ich bleibe dabei. Kirche hat keine Mission. Ich glaube, wenn wir es umdrehen, wird ein Schuh da draus. Mission hat eine Kirche. Gottes Mission hat eine Kirche. Gottes Mission gab es schon viel länger, als es die Kirche gibt. Gott hat schon vorher damit angefangen, diese Welt zu erneuern, weil er den Zustand gesehen hat und gesagt, Leute, das kann es nicht sein, ihr leidet so sehr darunter, ich muss da was machen, ich muss in diese Welt rein, ich muss diesen Menschen helfen, ich muss ihnen neue Lebensmöglichkeiten schenken, neuen Lebensmut, neue Lebenslust. Das ist Gottes Mission und dann fängt er an, dass mit seiner Kirche diese Mission weitergeht. Das heißt, dass sich Kirche daran messen lassen muss, ob sie in dieser Mission, die Welt zu erneuern, mitmacht oder nicht. Wenn sie nicht mitmachen will, dann kann sie sich einen anderen Namen geben. Dann ist es keine Kirche. Gottes Mission hat eine Kirche. Und daraus kann für uns wieder eine konkrete Mission werden, aber da fängt es an. Gott ist mit seiner Mission schon lange unterwegs und nimmt uns mit. Er nimmt uns in seine Einheit mit rein. Das würfelt einiges bei ihm durcheinander, glaube ich. Das macht es ungemütlicher, anstrengender für ihn. Aber deswegen müssen wir uns auch mit unseren Träumen an dem messen lassen, was sein Traum ist. Und das ist nicht, dass wir hier so eine gemütliche Gemeinschaft haben, dass wir uns alle ultra sympathisch sind und gar nicht mehr raus wollen. Dass wir hier den ganzen Abend feiern und denken, Keller, best location ever. Ich bleib für immer hier. Das ist nicht die Mission, auf der wir unterwegs sind. Gott träumt davon, dass einsame Gemeinschaft finden, dass Menschen, die versagt haben, irgendwie wieder neu starten können. Dass Gemeinden nicht im Keller bleiben, sondern in der Stadt eine Atmosphäre von Lebenslust und Lebensmut, von Kreativität verbreiten. Das ist seine Mission und da sind wir mit dabei. Gott ist schon lange damit unterwegs und die Kirche darf nur einsteigen. Ich glaube, der traurige Gehalt von dem Begriff Mission hat damit zu tun, dass Christen in den letzten 2000 Jahren oft ziemlich viel Mist gemacht haben, indem sie ihre eigene Mission durchgezogen haben. Und nicht Gottes Mission. Und dann gesagt haben, ja, Mission, los geht's. Wir machen das. Gottes Einheit ist offen, durcheinander gewirbelt zu werden. Und er fragt uns, Leute, Subzone, macht ihr mit. Ich habe vorhin dich gefragt, was ist denn deine persönliche Mission? Und ich stelle die Frage jetzt nochmal ein bisschen anders. Willst du in der Mission Gottes ein Teil sein? Willst du da mitmachen? Oder willst du, dass seine Mission überhaupt mal bei dir ankommt? Weil du sagst, boah, also wenn der da schon lange mit unterwegs ist mit der Mission, da habe ich nicht viel mitgekriegt. Ich glaube, für uns, das können wir nicht voneinander trennen. In Gottes Mission ist man nie entweder nur der gibt und nie nur der etwas geschenkt bekommt, sondern es funktioniert nur zusammen. Gottes Mission will uns mit reinnehmen, aber das heißt auch, dass sie bei uns ankommt, dass wir wieder neuen Lebensmut, neue Lebenslust bekommen. Und dass wir das für andere übersetzen dürfen. Ich fand es eine ganz krasse Begebenheit. Der Typ, ich habe seinen Namen vergessen, der eine große Missionsorganisation, Wycliffe, gegründet hat, der hat in Papua-Neuguinea mit einem Mann gesprochen, hat ihm von Jesus erzählt und der Mann hat zu ihm gesagt, hey du, wenn dein Gott, wenn der so groß ist, wie du das immer erzählst, warum spricht er dann nicht meine Sprache? Und das war der Anfang davon, dass dieser Mann gesagt hat, wir müssen Bibeln in die Sprache übersetzen. Aber das ist genau das Gleiche für uns heute hier in Frankfurt. Wenn unser Gott so groß ist, wie wir das erzählen, warum spricht er dann nicht die Sprache von, ich weiß nicht, von Studenten, die Philosophie studieren, von Leuten, die 15 sind und nachts alkoholtrinkend auf der Zeil sitzen, von Leuten, die Donnerstag bis Samstag jede Nacht nur feiern. Warum spricht er deren Sprache nicht? Na, weil das Einheitsprinzip bedeutet, dass Jesus Gott übersetzt und wir Jesus jetzt in diese Kultur übersetzen dürfen. Das heißt es, das, was ich vorhin erklärt habe. Wir sind das, die Kirche. Und da lässt er uns nicht alleine, weil er ja der Mittelpunkt ist. Aber lass uns versuchen, als Teil dieser Mission, Gott in diese Kultur, in diese Welt zu übersetzen. Das ist es, Teil dieser Mission zu sein. Und wenn du dabei sein willst, dann bitte ich dich, dass du Gott einfach darum bittest, dass er dir die Augen aufmacht, wo er mit seiner Mission schon unterwegs ist und wo du dann mitmachen kannst. Wo er Mitgefühl mit den Menschen hat und dir auch ein Mitgefühl dafür geben möchte. Damit nicht Sympathie das alles entscheidende Prinzip ist. Bleibt zum Schluss eigentlich nur noch zu fragen, warum dieser Gott sich eigentlich mit uns Menschen das Ganze durchziehen möchte, also uns dafür benutzt, seine Mission durchzuziehen. Und ich vermute, weil er es kann. Amen. Gott, ich danke dir, dass wir Teil deiner Mission sein dürfen. Das ist ein ziemlich krasses Privileg, aber oft auch fühlt sich so an, dass ich denke, wow, warum machst du das eigentlich? Wir sind Menschen, wir sind komisch, wir denken trotzdem oft an uns. Und du willst trotzdem in unserem Leben irgendwie total präsent sein und uns zeigen, dass du uns liebst. Und ich möchte es mehr verstehen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass wir dein Mitgefühl spüren dürfen. Dass wir dein Mitgefühl für das, wie wir uns gerade jetzt fühlen in unserem Leben, dass wir es einfach verstehen, dass es ganz real ist. Und dass du uns die Augen und Ohren und alle Sinne für andere Menschen öffnest, damit wir auch mit ihnen Mitgefühl haben können und wissen, ja, wie deine Mission, nämlich diese Welt zu erneuern, Leben irgendwie möglich zu machen, wie wir damit am Start sein können. Herr, zeigt es uns jedem Einzelnen und uns als Kirche, als Absalom, dass wir in deiner Einheit dabei sein können. Amen.